Ihr Lieben, es geht um die Fundamente. Wenn die nicht stimmen, wird alles andere schief. Es hat keinen Sinn, sich in einem Haus um Risse und schiefe Wände zu kümmern, solange das Fundament nicht stimmt und fest ist. Und das ist bei uns Menschen ganz genauso. Das Fundament muss stimmen. Zur Not muss es nachträglich saniert werden. Und dann können auch die anderen Dinge ins Lot gebracht werden. Was sind die Fundamente des Christseins? Die finden wir zum Beispiel in Hebräer 6. Der Zusammenhang ist, das Fundament sollte stehen. Der Schreiber will sich nicht noch einmal damit befassen, aber er erwähnt es wenigstens. Er erwähnt seine wichtigsten Bestandteile. Er schreibt, darum wollen wir jetzt lassen oder beiseite lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, die Anfangslehre Christi, die grundlegende Botschaft oder Lehre über Christus, und uns zum Vollkommenen wenden, zur Lehre für Gereifte, Vollendete. Wir wollen nicht abermals den Grund legen oder Fundament legen, das aus folgenden Elementen besteht: Umkehr von den toten Werken und Glauben an Gott, Lehre von Taufen, Auflegung der Hände, Auferstehung der Toten sowie das ewige Gericht. Zum Fundament des Christseins gehören demnach drei Doppelpacks: Umkehr von toten Werken und Glauben an Gott, die Lehre von Taufen, Plural, und Auflegung der Hände, Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. Die Umkehr von toten Werken und das Vertrauen auf Gott gehören zusammen. Ich wende mich von dem einen weg, also kehre um, und wende mich dem anderen, dem einen Gott, zu und setze mein Vertrauen auf ihn. Als nächstes wird die Lehre von Taufen genannt. Das Wort Taufen steht im Urtext im Plural, was in den deutschen Übersetzungen leider meistens nicht zum Ausdruck kommt. Lehre von Taufen. Es muss also mindestens zwei Taufen geben, die für das Christsein elementar wichtig sind. Und in diesem Zusammenhang spielt die Handauflegung eine Rolle. Das besprechen wir das nächste Mal ausführlich. Und das dritte Grundlegende, was zusammengehört, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Denn das letzte Gericht, das über den Ort oder Zustand in der Ewigkeit entscheidet, findet nach der Auferstehung statt, ganz klar. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber nach der Auferstehung das Gericht. Und wenn ich diese drei Doppelpacks zusammenfassen soll, dann ist ihr Inhalt: Altes muss raus, alles, was von Gott wegführt, was verdirbt, und Neues muss rein, das, was zu Gott hinführt, was uns Jesus ähnlicher macht. Und beides so, dass es in der Ewigkeit Bestand hat. Altes raus, Neues rein. Und dafür sind grundsätzliche Schritte, Entscheidungen notwendig. Da muss etwas Grundlegendes geschehen. Und das braucht dann eine tägliche Fortführung in der Praxis. Aber es braucht das Fundament, eine solide Basis. Die muss klar sein. Sonst bringt alles andere tatsächlich nichts. Worum geht es überhaupt? Es geht um unsere Zugehörigkeit zu Gott für immer. Dass wir seine Kinder sind. Das sind wir niemals automatisch oder von allein. Wir werden nicht als Kinder Gottes geboren. Wir alle sind Geschöpfe Gottes. Aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Die Bibel unterscheidet das. Es ist ein besonderes Vorrecht, eine besondere Vollmacht, eine besondere Erlaubnis von Gott, sein Kind zu sein. Wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab Gott das Vorrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind, lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1. Es geht um die Zugehörigkeit zum Reich Gottes, dass wir selber unter der Herrschaft Gottes stehen, dass wir uns in seinem Willen bewegen, ihn erfahren und in ihm leben und dass wir mit Gott regieren, jetzt schon und in Zukunft, in der Ewigkeit erst recht. Wie kommen wir dahin? Johannes der Täufer und Jesus Christus sind sich einig. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es beginnt mit Buße oder Bekehrung. Johannes würde eher sagen, mit Glauben und mit einer neuen Geburt. Schauen wir uns einzelne Begriffe und Stellen näher an. Die Bibel hat mehrere Worte für dieselbe Sache bzw. für verschiedene Aspekte derselben Sache. Also Begriffe. Der erste, Buße. Griechisch metanoeo oder das Substantiv metanoia. Das Verb umdenken, sich anders besinnen, den Sinn ändern, eine andere Gesinnung annehmen. Substantiv Sinnesänderung. Und wenn die Sinnesänderung aus der Einsicht erfolgt, dass die bisherige Einstellung falsch oder schlecht war, dann bedeutet das Wort auch bedauern, Reue, Reue empfinden, bereuen. Das Ergebnis sollte sein, dass man nun mit Gott denkt. Mit Gott denken lernen, könnte ich auch sagen. Das wäre eine gute Übersetzung des Begriffes vielleicht, oder das, worum es geht zumindest. Mit Gott denken lernen, umdenken. Damit ich mit Gott denken kann, mit ihm denken lerne. Den Sinn ändern, die gesamte Lebensrichtung ändern, das gesamte Leben ändern. Das könnte man auf Deutsch auch Bekehrung oder Umkehr nennen. Das Substantiv metanoia bezeichnet eine Sinnesänderung, die sowohl das Fühlen, Wollen und Denken umfasst. Es geht um eine Neuausrichtung des gesamten Lebens und die beginnt mit unserem Denken, wie wir alles sehen, mit unserer Gesinnung. Martin Luther hat sich bei seiner Bibelübersetzung vermutlich sehr an der lateinischen Bibelübersetzung orientiert, an der Vulgata, und dort steht Penitentia und das bedeutet eher Entschädigung oder Strafe. Und so kam er zu dem Wort Buße. Wir denken da gleich an Bußgeld, Bußzahlungen, etwas abbüßen, finanziell oder im Gefängnis. Buße heißt auf Deutsch eigentlich Besserung. Büßen heißt bessern. Und wir merken, dass sich hier die Akzente verschieben, weg vom Biblischen hin zum Moralischen. Und so ist Buße oder Buße tun tatsächlich eine ziemlich unglückliche Übersetzung, die sich in Deutschland leider durchgesetzt hat. Bekannte Bibelstellen, in denen dieses Wort umsinnen steht, Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder Apostelgeschichte 2,38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Weitere wichtige Stellen, Lukas 24,47, da fasst Jesus zusammen, worum es geht, was der Auftrag der Jünger sein wird, nämlich das gepredigt wird in seinem Namen, im Namen von Jesus, erklärt er Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und entsprechend predigt Petrus nach Pfingsten oder später dann nach der Heilung des Gelähmten, Apostelgeschichte 3,19, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Apostelgeschichte 5,31, Gott hat Jesus durch seine rechte Hand erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Oder Apostelgeschichte 17,30, sehr umfassend, nun aber gebietet Gott den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Oder wie gesagt, Hebräer 6,1, wir wollen nicht nochmal grundlegen mit der Umkehr von toten Werken. Die Lutherbibel 1912 hat noch Buße von toten Werken. Ein zweites Wort wäre bekehren oder umkehren. Das griechische Wort epistrepho bedeutet umwenden, umdrehen, umkehren, zum Ausgangspunkt zurück, hinkehren, wenden. Das Substantiv Epistrophe kommt nur einmal vor in Apostelgeschichte 15,3, wo Paulus und Barnabas von der Bekehrung der Nationen berichten, der nichtjüdischen Völker, Luther sagt Heiden. Bekehrung der Nationen. Hebräisch steckt da das Schub dahinter, zum Ausgangspunkt zurückkehren. Lateinisch conversio oder convertere, umwenden, umdrehen, umkehren. Wir kennen den Ausdruck konvertieren oder konvertiten. Das sind Menschen, die das Bekenntnis, den Glauben, die Religion wechseln oder gewechselt haben. Luther übersetzt dort bekehren oder Bekehrung. Bibelstellen, nochmal Apostelgeschichte 3,19, da haben wir ja beide Worte. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Oder Apostelgeschichte 11,21, eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Apostelgeschichte 14,15, wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott. Apostelgeschichte 26,18, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Das ist die Berufung des Paulus, etwas sehr Grundlegendes. Wofür soll er sorgen? Was soll er predigen? Was ist das Ziel seines Dienstes? Genau das, dass sich die Menschen bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Den Thessalonichern konnte Paulus dann bescheinigen, denn sie selbst, also andere, die berichten über uns, verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und 1. Petrus 2,25, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt oder früher bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ein nächstes Wort wäre gläubig werden. Im Griechischen gibt es verschiedene Zeitformen, die sich teilweise vom Deutschen unterscheiden. Eine Form ist der Aorist und der betont immer einen bestimmten Zeitpunkt, meist in der Vergangenheit. Wenn im Neuen Testament das Verb glauben im Aorist steht, dann bedeutet das eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hat da jemand angefangen zu glauben, da ist er gläubig geworden. Bibelstellen dazu, Markus 16,16, wir lesen da, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dort steht der Aorist, also eigentlich, wer nämlich angesichts der Verkündigung, geht hin, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, wer zum Glauben gekommen oder gläubig geworden ist, der wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geworden ist, nicht zum Glauben gekommen ist, der wird verdammt werden. Die Entscheidung, die man angesichts der Verkündigung hier trifft, setzt sich in der Ewigkeit fort. Das bedeutet es. Oder Apostelgeschichte 4, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Oder Apostelgeschichte 11, eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das nächste Wort, Wiedergeburt oder von oben von Neuem geboren werden. Wiedergeburt, das Substantiv Palingenesia, das wir so häufig verwenden, gibt es im Neuen Testament tatsächlich nur zweimal. Einmal in Matthäus 19, 28, da hat es überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. Da geht es um die letzten Dinge, die Wiedergeburt von Himmel und Erde, wenn Jesus, der Menschensohn, auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen wird und Gericht halten. Die einzige Stelle, die unser Thema berührt, ist Titus 3, 4 bis 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, rettete er uns, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad, die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ob hier vielleicht die Taufen mit Wasser und Geist schon gemeint sind? Auf jeden Fall ist hier ein Ereignis in der Vergangenheit beschrieben, das einen scharfen Bruch im Leben der Einzelnen bedeutet oder bewirkt hat. Und das geht allein auf die Initiative Gottes zurück, der durch Jesus Christus im Heiligen Geist wirkt. Die eigenen Werke, Gerechtigkeit hat nichts beigetragen. Gott hat gerettet nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist die einzige Stelle mit Substantiv. Was wir öfter haben, sind entsprechende Verben. In Johannes 1,13 ist von denen die Rede, die aus Gott heraus geboren oder gezeugt sind. Und bekannt ist dann das Gespräch in Johannes 3, das Jesus mit Nikodemus führt, oder Nikodemus, dieser ganz fromme Jude, kommt zu Jesus bei Nacht. Jesus schneidet ihm das Wort ab und sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben geboren oder gezeugt wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem, von oben geboren, gezeugt werden. Dieses müsst bezeichnet eine unbedingte göttliche Notwendigkeit. Geboren aus Wasser und Geist, da gibt es verschiedene Deutungen. Nach jüdischem Verständnis bedeutet das eine geistliche Reinigung durch das Wirken des Heiligen Geistes, wie es Hesekiel 36, 25 bis 27 vorausgesagt ist. Ansonsten sagen manche, das ist die Geburt aus Wasser, ist die natürliche Geburt aus der Fruchtblase heraus, in der der Fetus im Mutterleib schwamm, also die natürliche Geburt, aber das, die Jesus erwähnt, ist eigentlich überflüssig. Also es braucht zumindest die zweite. Oder man sagt, das Wasser ist Symbol für das Wort oder für den Geist. Oder man sieht es als Hinweis auf die Taufe aus Wasser heraus und aus Geist heraus geboren. Man wird in das Wasser getauft und in den Geist getauft und kommt dort wieder heraus. Weitere Bibelstellen, 1. Johannes 5, 1. Jeder, der glaubt, eigentlich im Urtext fortwährend, andauernd glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren, gezeugt. Oder 1. Petrus 1, 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen wiedergeboren hat, von Neuem geboren oder gezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und 1. Petrus 1, 23, ihr seid wiedergeboren, von Neuem geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Oder Jakobus 1, 18, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Da steht im Griechischen ein anderes Wort für geboren, apokyeo. Es kommt von Kyeo, schwanger sein. Aber egal jetzt, wiedergeboren sein bezeichnet oder bedeutet in jedem Fall eine radikale Veränderung der Persönlichkeit. Und das drückt auch der folgende bekannte Bibelvers aus, neue Schöpfung, 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann haben wir an einigen Stellen im Neuen Testament dieses berühmte Einst und Jetzt. Die Christen der Bibel kennen ein Einst und Jetzt. Sie kennen eine gottlose Vergangenheit und eine geisterfüllte Gegenwart. Es gab eine Zeit, in der sie ohne Jesus gelebt haben, ihr eigenes, natürliches Leben gelebt haben, aber jetzt haben sie ein neues Leben durch Jesus Christus. Römer 5, 8 bis 9, eine interessante Stelle, besonders für Lutheraner. Da steht nämlich, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Jetzt sind wir durch sein Blut gerecht geworden. Epheser 2, 5, Gott hat auch uns, die wir in Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Oder Epheser 5, 8, ihr wart früher Finsternis, nun, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Oder 1. Petrus 2, 9 bis 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun jetzt aber in Gnaden seid. Soweit einmal zu den wichtigsten biblischen Begriffen, die mit unserem Thema zusammenhängen. Im Folgenden möchte ich versuchen, die biblischen Aussagen zu unserem Thema etwas zu systematisieren. Und dabei stehen einzelne Aussagen oder Aspekte durchaus in Spannung zueinander. Und diese Spannungen lassen sich nicht ganz auflösen. Und genau das entspricht dem hebräischen Denken. Der Grieche, der will gern alles systematisieren und auflösen. These, Antithese, Synthese. Der Hebräer beschreibt verschiedene Seiten und lässt sie so stehen, so wie wir einen Berg von ganz verschiedenen Seiten betrachten können. Die Bilder sind völlig unterschiedlich. Und der Hebräer lässt sie so stehen. Er macht kein Panoramabild draus, wo man alles gleichzeitig sieht. Und Dogmatik ist in Juden verboten. Ich mache das jetzt trotzdem mal ein bisschen. Das heißt, ich versuche, das ein bisschen zusammenzufassen, wie die Bibel den Menschen sieht und wie sie das mit der Bekehrung, Umkehr, neuen Schöpfung, Wiedergeburt sieht. Da werfen wir zuerst einmal einen Blick auf unsere Lage. Und da sieht die Bibel den Menschen in einer abgrundtiefen Trennung von Gott. Und sie sagt, von sich aus kann der Mensch diese Trennung selbst mit der größten Anstrengung nicht überwinden. Ich erinnere nochmal an Johannes 3, Jesus und Nikodemus. Selbst für den frömmsten Menschen gilt, und da war uns da allen überlegen, was der gebetet und gefastet hat, kommt kein von uns mit. Aber auch für ihn gilt, ohne die neue Geburt von oben kann niemand das Reich Gottes sehen, geschweige denn hineinkommen. Oder Römer 3, Vers 20, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm, vor Gott gerecht sein, denn es ist hier kein Unterschied. Alle haben gesündigt, so sagt der Urtext, nicht wir sind allzumal Sünder oder so etwas, sondern alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie leiden an der Herrlichkeit Gottes Mangel, sie bleiben dahinter zurück. Und da gibt es nur einen Ausweg. Gottes Angebot eines Neuanfangs, Angebot. Durch das Kommen von Christus wurde uns Menschen die Möglichkeit der Umkehr, der Hinkehr zu Gott geschenkt. Die Wiedergeburt ist Gottes Geschenk an uns. Also indikativ. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand bekehren kann. In der Tora, in den fünf Büchern Mose, gibt es das Wort Bekehren oder Bekehrung kaum. Wir finden nur wenige Stellen im 5. Mose und dort bezieht es sich auf die Zukunft, dass Israel in ferner Zukunft sich bekehren wird. Und später fordern die Propheten zur Umkehr auf, indem sie aufrufen, kehrt in Gottes Bund zurück, kehrt zurück. Aber sie müssen erfahren und feststellen, das Volk tut es nicht, als ob es ihm nicht möglich wäre. Sie verheißen dann einen neuen Bund in späterer Zeit und dann endlich wird sich Israel bekehren, Jeremia 31 zum Beispiel. Das Neue Testament setzt nun mit dem Ruf zur Umkehr neu an, mit Johannes dem Täufer. Und Jesus nimmt diesen Ruf auf. Die Zeit, der göttliche Zeitpunkt, der Kairos, ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Gottes Nähe, die Nähe der Herrschaft Gottes und nur sie ermöglicht die Umkehr. Der Mensch trägt die Fähigkeit der Umkehr nicht in sich selbst. Dass er umkehren kann, ist ein Geschenk Gottes. Die Zeit, der göttliche Zeitpunkt ist jetzt erfüllt. Kairos sagt die Bibel, die bestimmte qualitätvolle Zeit, in der Gott nahe ist, in der eine Gelegenheit besteht. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt könnt ihr das, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Apostelgeschichte 5, 31, dort sagt Petrus, Gott hat Jesus durch die rechte Hand erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das ist eine Gabe Gottes. Buße, Umkehrmöglichkeit ist eine Gabe Gottes. Das drückt auch der Begriff Wiedergeburt oder von neuem geboren werden ganz deutlich aus, deutlicher geht's gar nicht. Es ist ja passiv. Ich werde geboren oder wiedergeboren. Ich gebäre mich doch nicht selbst. Ich gebäre mich auch nicht von neuem. Ich habe mich nicht selber zur Welt gebracht, das hat meine Mutter getan. Und ich habe mich auch nicht selber wiedergeboren, das hat Gott getan. Titus 3, Gott rettete uns durch das Bad der Wiedergeburt aus seiner Barmherzigkeit heraus. Unsere Werke, unser Tun haben dazu nichts beigetragen. Dasselbe in 1. Petrus 1, nach seiner großen Barmherzigkeit sind wir wiedergeboren. Zur Wiedergeburt wird nie aufgefordert. Man kann ja auch einen Menschen nicht zur Geburt auffordern, wie soll das gehen? Die Wiedergeburt ist allein Aktivität Gottes. Im Gegensatz dazu kann dann zur Bekehrung allerdings aufgefordert werden. Aber Wiedergeburt, Gott ermöglicht einen Neuanfang. Das ist Gottes großes Geschenk an uns. Das ist das eine, aber dazu gehört eben sofort ein zweites, nicht Gottes Angebot, sondern Gottes Gebot eines Neuanfangs. Gott übergeht ja den Menschen mit seinem Bewusstsein nicht. Und deshalb ruft er den Menschen zur Umkehr auf, imperativ. Tut Buße. Gott gebietet den Menschen, dass alle an allen Orten Buße tun. Gott ermöglicht, schenkt einen Neuanfang und fordert ihn. Das ist eine Spannung und die muss ausgehalten werden. Die Bekehrung ist Geschenk und Forderung zugleich. Gott ist indikativ, er schafft alle Voraussetzungen und schenkt alles, zieht einen Imperativ nach sich. Wir haben darauf zu reagieren. Das ist unsere Verantwortung. Übrigens gilt das ganz grundsätzlich und auch umgekehrt. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Jeder Imperativ der Bibel ist zugleich ein Indikativ. Also, wenn Gott sagt, tu etwas, sagt er gleichzeitig, du kannst das tun. Ich versetze dich in die Lage, dass du das tun kannst. Jeder Imperativ in der Bibel ist zugleich immer ein Indikativ. Gott ermöglicht das. Und wir haben beides zusammen, den Indikativ und Imperativ in 2. Korinther 5, 19 bis 20. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus und die Apostel riefen zur Umkehr auf. Und deshalb erfährt der Mensch die Bekehrung zunächst als sein eigenes Tun. Denn er ist ja selbst im höchsten Maße dabei aktiv. Es ist sein eigener Willensentschluss. Und trotzdem wird er später hoffentlich erkennen, dass es das Wirken des Geistes war, das den Schritt zur Bekehrung ermöglichte. Wir sind begnadigt und konnten zu dieser Begnadigung und Rettung nichts beitragen. Alle Ehre dem Herrn. Also ich kann mir nichts darauf einbilden, dass ich mich bekehrt habe. Und der Bekehrer auch nicht, dass er mich dahin gebracht hat, dass ich mich bekehre. Manche sammeln Scalps, manche machen Strichlisten, wie viele Leute sie bekehrt haben. Kannst du machen, aber du weißt nicht, ob es gut ist, weil am Ende ist es Gottes Gnade, obwohl es auch unser Willensentschluss war und er nötig war. Folgerungen: Niemand kann sich bekehren, wann er will. Die konkrete Möglichkeit der Bekehrung hängt ab vom vollmächtig verkündigten Wort, vom Wirken des Geistes und vom Kairos, von Gottes Zeitpunkt. Wenn das so ist, dann ist jeder Mensch gleichermaßen für die Bekehrung qualifiziert. Das Angebot gilt jedem. Und alle Ehre für eine stattgefundene Bekehrung kann nur Gott gehören, nicht dem Bekehrten und auch nicht dem Bekehrer. Die Bekehrung, sie ist Gottes Angebot und Gebot. Sie ist Gottes Indikativ und Imperativ zugleich. Im theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament steht, die Bekehrung, die Metanoia, ist Gottes Geschenk und hört doch nicht auf, verpflichtende Forderung zu sein. Sie ist beides zugleich und so unbedingt, dass jede rechnerische Abwägung des einen gegen das andere ausgeschlossen bleibt. Als Antwort auf meine Bekehrung schenkt Gott die Wiedergeburt, so kann man das vermutlich verstehen. Ein nächster Punkt, die grundlegende Neuschöpfung. Die Bekehrung oder Hinwendung zu Gott ist ein grundlegendes Ereignis, ein wirklicher Bruch, eine wirkliche Veränderung im Leben des Menschen. Die Wiedergeburt ist Neuschöpfung Gottes, nicht das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung. Es kann dazu erfahrbare Begleiterscheinungen geben, zum Beispiel Empfindung der Reue oder Tränen oder eine große Freude. Entscheidend aber ist, dass ein Herrschaftswechsel stattfindet. Ich erinnere an das Einst und Jetzt im Neuen Testament. Ich erinnere an die Rettung durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich erinnere daran, dass der Christ eine neue Schöpfung ist. Niemand wird Christ dadurch, dass er eine fromme Anschauung oder Ideologie übernimmt, sondern indem er eine Person in sein Leben aufnimmt und sich ihr hingibt und überlässt, nämlich Jesus Christus. Und wenn Jesus in ein Leben tritt, dann hat das Folgen, Auswirkungen. Das geht überhaupt nicht anders. In Johannes 3 sagt Jesus, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Was heißt das? Es bedeutet, durch das Wirken des Heiligen Geistes wird unser Geist erneuert und lebendig. Wir bekommen den Heiligen Geist und unser Geist, der bisher tot war, kommt ins Leben. Unser Geist erfährt den Geburtsakt, nicht die Seele oder der Leib. Zunächst ist nur der Geist neu geworden in der neuen Schöpfung. Die Veränderung und Erneuerung beginnt zunächst ganz innen. Aber sie wird sich äußern, das heißt nach außen dringen. Sie wird äußere Veränderungen im Wesen und Verhalten nach sich ziehen. Dass Seele und Körper auf diese Weise erneuert werden, ist Teil der Heiligung. Die ist heute nicht unser Thema. Aber wir haben ja übrigens ein wichtiges Prinzip, das heute oft missachtet wird, nämlich das Prinzip von innen nach außen. So rettet Gott den einzelnen Menschen. So baut Jesus durch den Heiligen Geist auch Gemeinde. Wir arbeiten oft umgekehrt und die großen Volkskirchen arbeiten prinzipiell umgekehrt, nämlich von außen nach innen. Da wird ein äußerer Rahmen gesetzt und werden heilige Handlungen vorgenommen, zum Beispiel die Taufe, und dann hofft man, dass irgendwann und irgendwie auch etwas nach innen geht. Wir setzen außen an und hoffen auf innere Veränderungen. Eigentlich ist es eine Frechheit, dass wir es genau andersrum machen wie Gott und dann Gott noch um seinen Segen bitten. Wobei er so barmherzig ist, dass er den oft sogar noch gibt. Aber Gott setzt innen, im Verborgenen an. Und das führt zu äußeren Veränderungen. Die Wiedergeburt ist der Beginn eines neuen Verhältnisses zu Gott. Sie ist nicht etwas, was dem Menschen wie ein Kleid übergezogen wird, sondern was ihn bis in sein Wesen hinein bestimmt und verändert. Ganz innen setzt es an. Ganz innen. Das hat dann auch oft das, wenn Gott so innen ansetzt, dass das so ganz im Verborgenen erstmal anfängt. Das sieht man außen gar nicht. Das muss auch reifen und wachsen. Da sollte man nicht drängen. Das kann man auch nicht beschleunigen, bis es dann nach außen tritt. Aber es wird nach außen treten. Innen nach außen. Nächster Punkt. Die Einmaligkeit des Vorgangs und seine tägliche Bewährung. Bekehrung und Wiedergeburt sind eine einmalige Sache, die allerdings täglich neu bewährt und nachvollzogen werden muss. Das sagt schon das Wort Wiedergeburt. Man wird nur einmal geboren oder gezeugt. Die Wiedergeburt ist der unwiederholbare, einmalige, geschichtliche Anfang des neuen Lebens, das heißt sowohl der Rechtfertigung wie der Heiligung. Ich erinnere an die vielen Stellen im Neuen Testament, der Zeitform des Aorist, die einen einmaligen Vorgang zu einer bestimmten Zeit beschreiben. 1. Thessalonicher 1, ihr habt euch bekehrt, Aorist, zu Gott, weg von den Abgöttern, zu denen dem lebendigen, wahren Gott. 1. Petrus 2, ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt oder bekehrt, im Aorist, zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Der Aorist steht auch immer wieder bei Stellen, wo es um das Gläubigwerden geht. Menschen kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Glauben. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Diese Einmaligkeit wird ja auch in der Taufe deutlich, wie sie in Römer 6 erklärt wird. Mit Christus gestorben in der Bekehrung, mit ihm begraben in der Taufe, sodass wir der Auferstehung von Jesus entsprechend ein neues Leben führen durch die Kraft der Wiedergeburt. Ich hole nochmal meinen Kittel, ich meine jetzt nicht den Schwarzkittel, den ich sonntags anziehen muss, sondern das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament. Das sind viele Bände, 70 Zentimeter. Wörterbuch, griechisch-deutsch erklärt, das Neue Testament. Es ist ganz gewiss kein frommes oder frömmelndes, pietistisches Buch. Und trotzdem, dort drin steht, diese Umkehr ist etwas Einmaliges, von dem es kein Zurück, nur ein Vorwärts gibt. In immer verantwortlicher Weiterbewegung auf der beschrittenen Bahn. Sie geht den ganzen Menschen an, zunächst grundlegend das Zentrum seines persönlichen Lebens. Folglich und folgerichtig aber auch sein Verhalten zu jeder Zeit und in jeder Lage, seine Gedanken, Worte und Taten. Im Hebräer 6, gleich im Anschluss an unsere Stelle von diesem Anfängen, Fundamenten steht ja eine etwas schwierige Stelle, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Merken wir, wie grundsätzlich und einmalig hier die Bekehrung gesehen wird. Das theologische Wörterbuch bemerkt dazu, wer einmal in seinem Leben die entscheidende Wende erfahren hat, eine neue Schöpfung geworden ist, hat damit den Anstoß zu einer ewigen Bewegung empfangen. Lässt er diese Bewegung erstarren, wendet er sich ab von dem lebendigen Gott, sündigt er mit vollem Bewusstsein und Willen, so verfällt er dem eschatologischen, das heißt dem letzten Gericht. Eine menschliche Möglichkeit, ihn wieder von neuem zur Umkehr zu bringen, ist dann nicht mehr vorhanden. Was nicht ausschließt, dass Gott immer noch Möglichkeiten hat. Es ist ein einmaliger Akt, dass jemand Christ wird. Dann ist er Christ. Christsein besteht nicht nur im Werden, wie gerne gesagt wird, dem ontologischen Denken der Griechen entsprechend. Ja, alles ändert sich und vergeht, nur das Göttliche bleibt. Deshalb kann ein Mensch oder könnte ein Mensch nie sagen, dass er etwas ist, zum Beispiel Christ ist, sondern man könne nur sagen, ich werde vielleicht Christ oder ich versuche es zu sein. Entschuldigung, ich bin verheiratet. Nicht, ich versuche verheiratet zu sein oder ich werde vielleicht verheiratet. Nein, ich bin verheiratet und das ist festgemacht. Das sagt noch nichts über die Qualität meiner Ehe, aber über die Tatsache meiner Ehe. Ich bin ein Ehemann. Allerdings sollte und muss und will ich nun auch täglich als Ehemann mit meiner Frau die Ehe leben und will sie gut leben. Aber ich lebe, was ich bin. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin Christ und ich lebe nun täglich als Christ mit Jesus. Ich lebe, was ich bin. Und so hat das Neue Testament auch keine Hemmungen, die Konsequenzen aus dem einmaligen Vorgang zu ziehen. Christen sind Gläubige, sie sind Heilige, sie sind Gerechte bzw. Gerechtfertigte und sie unterscheiden sich von Ungläubigen. In der Bekehrung fällt eine Grundentscheidung, die sich allerdings in vielen Einzelentscheidungen immer wieder neu zu bewähren hat. Ein Kind, das geboren ist, sollte wachsen. Einen Weg, auf dem man gestartet ist, muss man weitergehen, bitte. Christsein heißt wachsen im Glauben, Heiligung, das Leben mehr und mehr von Jesus prägen lassen. Da ist man nie perfekt, da ist man nie fertig, nein. Man wird immer wieder Sünden zu bekennen haben. Christsein besteht darin, dass das, was in der Bekehrung verstanden und erfasst wird, nun täglich, stündlich geübt wird. Es geht also um eine Grundentscheidung, die sich in vielen Einzelentscheidungen täglich neu zu bewähren hat. In diesem Sinne tägliche Buße. Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden, sagt Jesus, nicht wer einmal einen ersten Schritt getan hat. Ein nächster Punkt, die Dynamik von Bekehrung und Wiedergeburt. Gott ist ein sehr kreativer Gott. Er liebt die Vielfalt. Schon jede Schneeflocke ist anders, keine gleich der anderen. Erst recht jeder Mensch und auch jede geistliche Biografie. Gott schert nicht alle über einen Kamm. Er arbeitet nicht nach Schema F. Das heißt, auch die Bekehrung und Wiedergeburt ist etwas sehr Individuelles. Es kommt darauf an, dass ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, aber nicht darauf, wie das im Einzelnen geschieht oder geschehen ist. Also, Hauptsache jemand hat das neue Leben aus Gott. Und er ist auf dem Weg hin zu Gott und nicht auf einem Weg, der von Gott wegführt oder immer weiter wegführt, obwohl er mal fromm war. Und das wäre eine gute Frage, dass man auch das mal ganz dynamisch versteht. Wie bist du im Augenblick unterwegs? Bewegst du dich gerade zu Gott hin oder bewegst du dich gerade von Gott weg? Aber was ich sagen wollte und was mir sehr wichtig ist, nicht das Wie der grundlegenden Wende ist entscheidend, sondern das, die Tatsache. Das betrifft A, den Zeitraum. Das kann ein punktuelles Ereignis sein oder ein längerer Prozess. Im Neuen Testament ist ein auf einen kleinen Zeitraum zusammengedrängtes Ereignis das Normale. Viele können auch heute Tag und Stunde angeben. Es kann aber auch ein längerer Prozess sein, bei dem die Wasserscheide nicht immer so leicht feststellbar ist. Wann war der Übergang? Mancher wächst hinein, gerade wenn er in einem christlichen Umfeld aufwachsen konnte und von Anfang an den christlichen Glauben mit hineingenommen wurde. Entscheidend ist die Gewissheit, ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren und ich gehöre Jesus. Ganz unterschiedlich kann und darf es auch bei den Gefühlen sein. Manche haben gar keine, manche haben sie bis zum Überschwang. Gefühle sind weder geboten noch verboten. Manche weinen, empfinden eine große Reue und Traurigkeit über ihr vergangenes Leben. Manche finden zu einer überschwänglichen Freude, dass sie Jesus gefunden haben oder Jesus sie gefunden hat. Aber es kann auch ganz nüchtern ablaufen, als reiner Glaubensakt ohne spürbare Gefühle. Nicht das Wie ist entscheidend, sondern das. Und das betrifft auch den Vollzug oder die Methode der Bekehrung. Ich möchte das in Anführungsstrichen setzen. Manche macht das ganz alleine mit Gott aus. Liest in der Bibel und versteht, dass jetzt ein Schritt nötig ist und dann macht das im persönlichen Gebet fest und gut. Andere kommen auf einer Evangelisation oder zu anderen Veranstaltungen zum Glauben und sprechen dort mehr oder weniger öffentlich ein Übergabegebet. Bei wieder anderen geschieht es in der Seelsorge. Das ist immer eine Hilfe, es ist gut, wenn ein Zeuge dabei ist, aber es ist nicht Bedingung. Ich möchte jetzt Elemente einer Bekehrung nennen. Das ist einmal das Wort Gottes und Wirken des Geistes. Das heißt, ich werde vom Wort Gottes angesprochen, ich bin gemeint und Gott ist jetzt da, er meint mich. Erkenntnis gehört dazu, Selbsterkenntnis, wer ich vor Gott bin und dass ich das Angebot Gottes erkenne, dass ich Jesus erkenne. Man erkennt im Licht Gottes, wer man selber vor Gott ist. Und man erkennt das Heil, das Gott in Christus anbietet. Dann wird es so etwas wie Umkehr, Reue, Wille zur Änderung geben, Abkehr und Hinkehr. Nochmal Apostelgeschichte 3,26. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, um euch zu segnen, dass sich ein jeder abwende von seinen bösen Taten. Abwendung von bösen Taten. Das ist ein Willensentschluss, auch eine Reue. Ich will das nicht mehr. Oder Apostelgeschichte 14,15. Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zum lebendigen Gott. Dann wird es ein Bekenntnis geben oder Gebet, Bekenntnis der eigenen Schuld, auch dass ich angewiesen bin auf Christus und auch dass ich meinen Glauben bekenne. Ja, du bist für mich gestorben und das zählt jetzt für mich. Römer 10, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, zur Rettung. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das nächste habe ich schon genannt, jetzt Glaube. Glaube heißt, sich Gott anvertrauen, das neue Leben annehmen. Und hier wäre in etwa die Wiedergeburt anzusetzen. Der Heilige Geist kommt in mein Leben. Das neue Leben ist dann die Antwort Gottes auf die Bekehrung. die er in mir bewirken konnte. Und schließlich ein neuer Lebenswandel. Die innere Änderung soll und wird sich nach außen auswirken. Ich werde im Wachsen glauben und der Heiligung, das wird zu sehen sein. Das werden andere auch merken mit der Zeit. Mein nächster Punkt, Kind Gottes sein. Schwere Frage, wodurch sind wir biologisch Kinder unserer Eltern? Na, dadurch, dass unser Vater uns gezeugt und unsere Mutter uns geboren hat. Wodurch sind wir geistliche Kinder Gottes? Na, dadurch, dass wir wiedergeboren werden, gezeugt aus dem Samen des Wortes und geboren von oben, aus Gott geboren, aus dem Geist. Durch die Wiedergeburt und nur durch sie wird man ein Kind Gottes, mit allen sich daraus ergebenden Folgen. Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Vollmacht, das Vorrecht, die Erlaubnis, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes 3 wiederhole ich jetzt nicht, ist bekannt. Ich erwähne aber noch einmal Römer 8. Dort steht, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört nicht zu ihm. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, also Gottes Geist kooperiert mit unserem Geist, bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und das hat dann Folgen, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Es gibt kein Christsein ohne Bekehrung und Wiedergeburt. Ich bin Kind meiner Eltern, weil etwas von meinen Eltern in mir lebt, durch die Gene. Und ich bin Kind Gottes, weil etwas von Gott in mir lebt, nämlich sein Geist. Die Folgen der Gotteskindschaft: Wir sind gerettet, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Anteil am Leben Gottes, wir haben Eigenschaften Gottes geerbt. Die Bibel spricht da von der Frucht des Geistes. Das sind Charakterzüge von Jesus, die dann auch in unserem Leben durchkommen dürfen und sollten. Wir sind Erben von dem, was im Himmel auf uns wartet. Und wer Gott zum Vater hat, der hat die, die ebenfalls wiedergeboren sind, als Geschwister. Damit muss er nun klarkommen. Wir gehören zur Familie Gottes. Und alle, die wiedergeboren sind, gehören zur selben Familie. Sie sind Geschwister, das heißt, wir gehören zur Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Ein neunter Punkt, klare Unterscheidungen. Aus alledem ergibt sich, dass die Bibel klar zwischen Unbekehrten und Bekehrten, Nichtwiedergeborenen und Wiedergeborenen, Ungläubigen und Gläubigen, einst und jetzt unterscheidet und dass diese Unterscheidung auch getroffen werden muss. Dagegen gibt es jetzt natürlich viele Einwände. Viele sagen, das kann man gar nicht unterscheiden. Dagegen kann man nur nüchtern feststellen, im Neuen Testament war es offenbar nie ein Problem festzustellen, wer gläubig oder wer ungläubig ist, sogar wer geisterfüllt ist und wer es nicht ist. Als die Gemeinde die Diakone wählen sollte, war ein Kriterium, es müssen geisterfüllte Leute sein. Und jedes Gemeindeglied konnte offenbar unterscheiden, wer dieses Kriterium erfüllt und wer nicht. Andere sagen, das darf man nicht unterscheiden, denn dann richten wir und werden wir Pharisäer. Dagegen wäre zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Urteilen und Verurteilen. Wir müssen unterscheiden, aber dürfen nicht richten. Und außerdem missachten und verleugnen die scheinbar frommen Bedenken das Werk Gottes in uns und mit uns, wenn wir es nicht in uns und anderen anerkennen und auch sehen und benennen. Natürlich besteht die Gefahr von falschen Unterscheidungen, indem man zum Beispiel das an Äußerlichkeiten festmacht, an der Mode oder Frisur oder irgend sowas. Und es gibt tatsächlich auch wiedergeborene Christen, deren Lebenswandel noch voller Probleme ist oder die noch Probleme mit bestimmten Sünden haben. Und trotzdem sind sie wiedergeborene, echte Christen. Die erste Frage ist nicht, wie lebt der Christ im Einzelnen, sondern woraus lebt er elementar? Woran kann man das unterscheiden? Da möchte ich einige Kennzeichen nennen. Kennzeichen des neuen Lebens aus Gott. Es wäre ein freier, selbstständiger Zug zum Wort Gottes und zum Gebet. Man möchte Bibel lesen, es treibt einen dorthin, man versteht sie auch immer besser, sie ist lebendig, auch das Gebet ist Bedürfnis, es wird auch geleitet, inspiriert, ich weiß, wie ich beten soll und was ich beten soll. Dann ein freier, selbstständiger Zug zur Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern, zur Gemeinde, Liebe zu den Geschwistern. Ich muss das nicht, keine Pflichterfüllung. Es zieht mich dorthin, weltweit, wo Christen sind, zieht es mich hin. Das Verständnis des Wortes Gottes und geistlicher Wirklichkeiten. Die Bibel beschreibt ja einiges, was es da so gibt, was wir nicht sehen, was aber sehr real ist. Wer wiedergeboren ist, gehört ja diese Welt mit hinein, hat durch den Heiligen Geist dort Zugang und er wird von diesen Dingen immer mehr auch verstehen. Gewissheit über Sündenvergebung durch das Sterben von Jesus am Kreuz, das wird ganz wichtig sein für einen wiedergeborenen Christen, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Wer damit nichts anfangen kann, dass Jesus für die Sünde sterben musste, ist sicher nicht wiedergeboren. Gewissheit über die Wiedergeburt, den Geist empfangen. Heilsgewissheit, ich weiß, wenn ich sterbe, wo ich einmal hingehe, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Freude darüber, dass Jesus für mich gestorben ist. Wissen um die Macht des Blutes von Jesus. Dienst für andere. Trauer um eine verlorene Welt. Es macht mir was aus, dass Menschen nicht gerettet sind. Zeugnis für andere, ich werde davon weiter sagen. Liebe zu Jesus. Und natürlich Liebe zum Gott der Bibel, der Gott Israels ist. Und von daher auch Liebe zum Volk Israel, beziehungsweise eine innere Verbundenheit mit dem ersten Bundesvolk Gottes. Ich denke, das geht gar nicht anders. Gott ist der Gott Israels. Er liebt sein Volk Israel und wird es zum Ziel bringen. Und wenn ich zu demselben Gott gehöre, dann werde ich seine Liebe zum Volk Israel teilen. Nicht alle diese Kennzeichen müssen in gleicher Weise oder Stärke da sein. Man kann da durchaus blinde Flecken haben, wie in anderen Lebensgebieten ja auch. Oder es braucht da noch Heilung oder es besteht Nachholbedarf. Aber klar ist, der Glaube an Jesus Christus ist etwas Lebendiges und Leben hat einen Beginn. In der Regel beginnt es ganz im Verborgenen, da wird etwas gezeugt und entwickelt sich. Es braucht Zeit, muss reif werden, sollte man nicht drängen. Aber irgendwann tritt dieses Leben nach außen und wird sichtbar und dann kann man unterscheiden, ob etwas oder jemand lebt oder nicht. Das Leben als lebendiger Christ beginnt mit Bekehrung und Wiedergeburt. Christen sind in der Apostelgeschichte die, die des Weges sind. In der Kraft des Heiligen Geistes folgen sie Jesus nach und sind so auf dem Weg mit Gott und zu Gott. Jeder Weg hat einen Beginn. Und über den haben wir heute gesprochen, nämlich Bekehrung und Wiedergeburt. Ich habe jetzt, wenn ihr noch könnt, wollt, einen kleinen Anhang. Bekehrung und Taufe. Am Anfang der Christenheit war die Bekehrung im Sinne eines einmaligen Ereignisses völlig klar. Und Diese Bekehrung fand in der Taufe ihren Abschluss. Die Taufe wurde dann immer stärker betont. Und während ursprünglich Bekehrung und Wiedergeburt zusammengehörten und biblisch immer noch zusammengehören, wurden sie im Laufe der Zeit voneinander wie gelöst. Das heißt, die Taufe wurde mit der Wiedergeburt verbunden und ihr schließlich gleichgesetzt. So. Und da man nur Wiedergeborene schlecht zur Bekehrung aufrufen kann, wurde aus der einmaligen Bekehrung eine wiederholte Buße. Und die wichtigste Form davon wurde die Beichte. Dazu gehörte Reue, Bekenntnis, Wiedergutmachung, Absolution noch zwischendurch. Die Reformation strich dann die Wiedergutmachung. Einzelne Bekehrungen wurden Ausnahmen, wie etwa die Bekehrung des Augustinus oder die Lebenswende des Franz von Assisi. Luther hielt daran fest, dass die Wiedergeburt in der Taufe geschieht, betonte aber als Anwendung der Taufe die tägliche Reue und Buße. Nach Luther ist der alte Mensch eben nicht mit Christus gestorben und in der Taufe begraben, wie Paulus das lehrt, sondern er muss durch tägliche Reue und Buße erseucht werden. Es ist interessant, dass gerade der Mann, der so die Gnade betont hat, das, was Gott tut, nun hier das aus einem Tun Gottes ein Menschentun macht. Paulus sagt, Christus, wir sind mit Christus gestorben, in der Taufe begraben, das ist an uns geschehen. Und Luther lehrt, jetzt müssen wir müssen uns täglich selber durch Reue und Buße ersäufen. Wir sind noch nicht tot und nicht in der Taufe begraben und gestorben. Im Pietismus erkennt man dann biblisch richtig mehr oder weniger die Einmaligkeit von Wiedergeburt und Bekehrung und löst das mehr oder weniger zeitlich von der Taufe ab. Da gab es auch unterschiedliche Sichten. Manche wie Spener halten oder hielten an der Taufwiedergeburtslehre fest. Andere haben sie bestritten. Und liberale Theologen oder Christen lehren ja mehr oder weniger einen Heilsuniversalismus. Das heißt, am Ende kommt jeder irgendwann in den Himmel. Das würde ja Bekehrung und Wiedergeburt, auch die Taufe, im Grunde genommen überflüssig machen. Wenn durch den bloßen Vollzug der Taufe die Wiedergeburt bewirkt werden soll, dann haben wir die Taufe zu einem magischen Akt gemacht. Das heißt, die richtige Formel sagen, Wasser dazu, fertig ist der Christ. Tatsächlich ist die Lehre der Taufwiedergeburt bis heute Bestandteil der lutherischen Landeskirchen wie auch der anderen Großkirchen. Das kommt zum Beispiel in dem Segen nach der Taufe zum Ausdruck, der oft gesprochen wird. Ich nehme ihn nicht, aber er steht in der Agenda und viele nehmen ihn tatsächlich. Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich von Neuem geboren hat durch das Wasser und den Heiligen Geist und dir alle deine Sünden vergibt, der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. Ist auch im Neuentwurf der Taufagenda von 2018 weiter enthalten. Das ist biblisch völlig unhaltbar. Kein Schreiber oder Christ in der Bibel konnte so denken. Hier wird die Taufe theologisch völlig überfrachtet. Demnach entscheidet ja die Taufe über das Christsein eines Menschen unabhängig von seinem Glauben. Das ist Irreführung. Denn genauso wird verhindert, was die Taufe bewirken soll, nämlich die Rettung und das Heil des Menschen. So wird ein Heil vorgetäuscht, das gar nicht vorhanden ist. Und Menschen werden davon abgehalten, den Schritt vom Tod ins Leben zu gehen, weil ja Bekehrung als überflüssig betrachtet wird. Aber es gibt keine einzige Bibelstelle, die besagen würde, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes würden. Auch wenn das in den großen Kirchen heute durchgängig behauptet wird, durch die Taufe bist du Kind Gottes. Entschuldigung, eine Lüge wird durch ständige Wiederholung nicht wahr. Und eine Irrlehre wird durch ständige Wiederholung nicht richtig, auch nicht dadurch, dass es viele sagen. Vom biblischen Zeugnis her ist es unmöglich, die Bekehrung und damit auch den Glauben und die Wiedergeburt irgendwie in die Kindertaufe hinein zu geheimnissen. Taufe gehört zweifellos in den Prozess Umkehr, Glaube, Wiedergeburt mit hinein. Aber nicht so, dass sie Umkehr, Glaube oder Wiedergeburt ersetzen könnte oder automatisch bewirken würde. Ich fasse zusammen: Umkehr, Glaube, Wiedergeburt und Taufe gehören im Neuen Testament ohne jeden Zweifel inhaltlich und zeitlich zusammen. Es gibt Christen, die das heute genauso sehen. Die großen Volkskirchen sagen, Umkehr, Glaube, Wiedergeburt und Taufe gehören inhaltlich zusammen. Die zeitliche Zusammengehörigkeit im Neuen Testament ist der missionarischen Situation geschuldet. Dieser Prozess kann zeitlich gestreckt sein. Hauptsache, der Inhalt kommt am Ende zusammen. Sakramentalisten sagen, in der Taufe ist alles enthalten, egal wann und wie sie erfolgt, mehr ist nicht nötig. Und Liberalisten und Universalisten sagen, Gott ist Liebe, alle Wege führen zu ihm, am Ende kommen alle in den Himmel, so wichtig ist das alles nicht, aber lasst uns lieb und nett zueinander sein und im Gespräch bleiben, das ist das Entscheidende. Die beiden letzten Positionen haben sich meines Erachtens vom Fundament der Bibel weit entfernt. Ihre Denkgebäude, die sie auf magische Annahmen oder humanistischem Sand gesetzt haben, werden am Ende als Kartenhäuser zusammenstürzen und verbrennen. Biblisch ist sonnenklar: Umkehr, Glaube, Wiedergeburt und Taufe gehören zusammen. Mehr zur Taufe im nächsten Vortrag.